Es ist so, dass nicht nur Elon Musk das Wort Produktionshölle mal geprägt hat. Heute darf ich auch mal ein bisschen über Hölle reden. Gestern wollte ich eigentlich in Berlin aufzeichnen, hatte alles soweit vorbereitet, wusste aber auch, ich will nicht zu spät aus dem Büro raus, weil mein Zug nach Wien, wo ich jetzt bin, um 6.12 Uhr abfuhr und das hieß für mich noch ein bisschen packen, vielleicht auch mal zu Hause ein bisschen miteinander reden, das schadet ja gelegentlich auch nicht. So war es dann so, dass wir auf einmal in einer Situation, wo wir um 18.30 Uhr etwa anfangen wollten aufzuzeichnen, so rum ist besser, auf einmal ein Problem mit unserer Software hatten und die nicht zum Laufen bekommen haben. Von daher jetzt also aus Wien.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Einen Tag später noch mit ein paar Informationen ergänzt, aber zunächst mal einen dicken und herzlichen Danke. Danke an euch, die ihr auf unsere 2 E-Mail-Einladungen zum ersten bei einer sehr umfangreichen Umfrage teilgenommen habt, bei der es Entchen zu gewinnen gibt, die verlosen Ute und Luisa im Laufe der nächsten Tage, spätestens 1,5 Wochen, sodass wir dann uns auch bei euch melden. Die Umfrage läuft ja noch ein bisschen. Wir verlängern sie jetzt noch bis Sonntag, damit die Leute von euch, die heute diesen Link bekommen haben, aber noch nicht teilgenommen haben, daran noch teilnehmen können. Wenn ihr bei uns nicht auf dem Mailverteiler seid, dann bekommt ihr es logischerweise auch nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr damit bei seid. Dann könnt ihr nämlich auch mal ab und zu Fragen stellen. Denn das hatten wir in den letzten Wochen in der Tat oft in unserem Posteingang, viele Fragen, die gestellt wurden zu verschiedenen Themen und da haben wir jetzt einfach mal auch das Fass ein bisschen weiter aufgemacht und gesagt, stellt doch einfach mal eure Fragen. Das haben auch eine ganze Menge von euch gemacht, da sind wir immer noch am Sortieren. Ein paar Sachen habe ich mir aber schon aussortiert und eine Sache fiel eben auf und das ist natürlich der Börsengang von SpaceX, der dieser Tage ja stattfindet oder der am Tag der Ausstrahlung dann auch stattfinden wird und durchgehen wird. Und sich da trotz allem nochmal in Ruhe wirklich klar zu machen, was da eigentlich so passiert, das ist ein Thema. Weitere Themen sind auch vorbereitet. Ich muss anhand der Zeit jetzt einfach sehen, wie ich heute durch das Themensammelsurium komme. Im Zweifelsfall sind die Fragen auf jeden Fall vorbereitet und kommen dann im Zweifelsfall in der kommenden Woche und erwarten euch in der Sendung da. Insgesamt habe ich mir 11 Fragen jetzt schon mal rausgesucht, wovon, glaube ich, 5 oder 6 zum Thema SpaceX gehen. Und die erste Frage kommt von Günther. Da geht es dann nämlich direkt darum, den Börsengang von SpaceX doch noch oder nochmal zu bewerten. Ich hatte das ja schon gemeinsam mit Stefan Waldhauser getan, aber ich muss mal sagen, in den letzten Tagen kam nochmal einiges obendrauf, unter anderem ja auch eine gute Nachricht. Aber zu der komme ich später. Zunächst mal das Thema Preisfindung und Wahrscheinlichkeit. Es wurde ja bekannt gegeben, dass der Börsengang zu $135 erfolgen soll, wobei das eben das untere Level dessen ist, mit dem SpaceX an die Börse gehen wird. Das obere würde bei $162 liegen und das Ganze ist zum Zeitpunkt, wenn diese Sendung dann ausgestrahlt wird, schon bekannt, weil es am 11. Juni erfolgt. Das ist dann das Ende der Zeichnungsfrist und da ist der Maximalpreis dann eben $162, 20% Aufschlag zu den 135. So, für die deutschen Privatanleger, die da ja auch in der ein oder anderen Stelle an der Zeichnung mitzocken, ist es dann eben so, dass man dann eben sehen wird, wie das erfolgt und auf ja das Trara bin ich selber schon ganz gespannt, was da alles passieren wird. Vermag ich hier nicht wirklich selber einzuschätzen. Was darüber hinaus noch passieren kann, ist, dass das gesamte US-Offering, es gibt ja auch eine Retail-Tranche für Europa, dass dieses US-Offering nochmal um 20% aufgestockt werden kann, um dann eben mehr Geld einzunehmen. Ich persönlich gehe ja in irgendeiner Form davon aus, dass die 135 vielleicht nicht unbedingt genommen werden, wobei das die wahrscheinlichere Lösung ist, aber dass die schon versuchen, dieses Volumen insgesamt komplett auszuschöpfen, wofür ich grundsätzlich bei einem Börsengang eben auch Verständnis habe, weil wozu dient ein Börsengang, um Eigenkapital in das Unternehmen reinzuholen? Normalerweise macht man das nicht so, dass die Letzten, die dazukommen, die ganze Chose in der Form bezahlen, wie es hier läuft. Aber grundsätzlich ist es in Ordnung, auch dann das höhere Volumen zu machen, wenn es der Markt abnimmt. Und dann eben für sich aus einer gewissen egoistischen Perspektive zu sagen, wir nehmen jetzt erstmal so viel Geld ein wie möglich. Und damals wurde beispielsweise Facebook dieser Vorwurf gemacht, dass sie gar nicht so sehr auf den Zeichnungsgewinn, auf den möglichen Zeichnungsgewinn für die Erstanleger gegangen sind. Aber da war eben auch das Thema, wofür ist Börse da? Einem Unternehmen Eigenkapital, Kapital bereitzustellen. Darum geht's. Das hat Facebook sehr gut gemacht. Das wird SpaceX wahrscheinlich auch ganz gut gelingen. Und wird das mit folgendem Emissionsvolumen tun. Also es gibt ausschließlich neue Aktien. Die Altaktionäre, die verkaufen jetzt im ersten Schritt gar nichts. Das ist eine reine Primärplatzierung. Die Basisaktien global in der grundsätzlichen Tranche haben eine sehr, sehr schöne Zahl, nämlich 555.555.555 Stück. Das ist die Zahl, um die es geht. Das sind neue Class A-Aktien. Das ist nicht die 5 könnt ihr euch sicherlich merken, aber wenn dann eben 20% obendrauf kommen, naja, die European Retail Tranche ist 55.555.555 Aktien. Also jetzt ist aber genug gefünft. Und es gibt eben diese Green Shoe, diese Mehrzuteilungsoption im Bereich von knapp 83 Millionen Aktien. Das heißt, dass inklusive dieser zusätzlichen Ausübungsoption bis zu 600 knapp 40 Millionen Aktien auf den Markt kommen können. Und bei einem Bruttoerlös von $135 entspricht es ungefähr 75 Milliarden. Und wenn dann eben der Preis 20% höher geht, dann sind es eben bis zu 90 Milliarden. Und dann gibt noch ein bisschen was für die Investmentbanken ab, die ja dafür auch was haben wollen. Und dann geht eben Geld raus. Nach dem IPO, also im Grunde genommen am Freitag, ist es so, dass es eine neue ausstehende Zahl von Aktien gibt. Und da könnt ihr euch ganz pauschal einmal 13 Milliarden, wenn ihr es präziser haben wollt, ne, so wie bei Pi 3,14, bla bla bla, macht es hier auch so, dass mit großer Wahrscheinlichkeit ihr euch besser 13,2 merkt. 13,2 Milliarden Aktien ist die Zahl, die nach dem IPO insgesamt draußen ist. Und wie so oft in den USA gibt es die in verschiedenen Gattungen. Zwei sind hier eben von besonderer Relevanz, nämlich einmal die Class A Aktie. Da gilt dann, hast du eine Aktie, hast du eine Stimme. Das klingt ja erstmal ganz fair. Das sind auch die Aktien, die jetzt neu dazukommen. Und das sind eben auch die Aktien, die ihr dann kaufen könnt und die ihr dann in eurem Depot haben werdet. So, und davon gibt es insgesamt 7,4 Milliarden Aktien. Oder wenn dieser Green Shoe voll ausgeübt wird, knappe 7,5 Milliarden Aktien. So weit, so gut, so eigentlich angenehm, könnte man denken. Dann gibt es aber die B-Aktie. Und die B-Aktie, da kann man so ein bisschen sagen, die A-Aktie ist quasi die Anfängeraktie, wenn man bei SpaceX investiert sein soll. Damit kriegt man gleich quasi den Stempel auf die Stirn. Also du warst nicht früh genug dabei. Und die B-Aktie, da könnt ihr euch so ein bisschen so ein Big-Boy-Stempel vorstellen, denn da geht es um einiges. Die B-Aktie hat nämlich eine Besonderheit, sie hat 10 Stimmrechte. Und davon gibt es eine ganze Menge von diesen B-Aktien, nämlich 5,7 Milliarden B-Aktien. 91,6% dieser 5,7 Milliarden Aktien liegen bei Elon Musk. Das entspricht zu 39,6% des gesamten Kapitals, 5,2 Milliarden Aktien. Aber er hat zusätzlich nochmal 850 Millionen A-Aktien. Also er hat mehr A-Aktien, als in diesen Tagen gerade weltweit emittiert werden. Und darüber hinaus noch eine x-fach höhere Anzahl von den B-Aktien mit dieser Superpower, nämlich den doppelten Stimmrecht. Heißt, 6 Milliarden Aktien liegen bei Elon Musk. Und das bedeutet zum einen eine relativ sichere HV-Mehrheit. Denn für eine HV-Mehrheit braucht man, wie auch in Deutschland, 50% der Stimmen. Und dafür reichen ihm im Grunde genommen perspektivisch 1,58 Milliarden B-Aktien. Das heißt, er muss in einer Zukunft, die wo auch immer liegt, nur 12% wegen ein paar anderen B-Aktieninhabern, 12% der B-Aktien muss er behalten, dann hat er sicher eine HV-Mehrheit. Und jetzt wird's noch verrückter, weil vielleicht ist ihm die HV-Mehrheit gar nicht so wichtig, wobei, wenn er 12% nur halten muss, dann kann er ja vorher auch eine ganze Menge verkaufen und ich glaube, die Position, die er verkaufen kann, alleine ist schon mehr Geld, hat einen höheren Gegenwert als das gesamte Vermögen des zweitreichsten und wahrscheinlich auch zusammen mit dem drittreichsten Mann der Welt eben zusammen im Moment ausmacht. Also es ist eine ganze Menge. Die Dimensionen sind wirklich sehr, sehr schwer zu erfassen. Aber hier geht es ja noch um die Mehrheit. Also von diese B-Aktien sind deswegen wichtig, weil er mit 1,6 Milliarden B-Aktien, die er behalten sollte, eben die Mehrheit bei der Hauptversammlung hat. Aber jetzt geht es noch um was anderes, nämlich das Board, was ja dann für amerikanische Unternehmen auch eine gewisse Wichtigkeit hat, auch strategisch dann die Vorgaben macht und so weiter. Und hier ist es so, dass solange es Class B-Aktien gibt, ja, also solange die in irgendeiner Form da sind, da wählen diese B-Aktionäre die Mehrheit eben dieses Boards. Das heißt, alle anderen können eine Minderheit wählen, können auch irgendwelche Leute da entsenden, aber solange die B-Aktionäre existent sind, wählen sie die Mehrheit des Boards. Also im Grunde genommen muss man nur eine B-Aktie behalten und man kann damit die Mehrheit dieses Boards bestimmen. Übrigens, wenn man auf die Idee kommt, was ja vorkommen könnte, wenn man auf die Idee kommt, B-Aktien zu verkaufen, werden sie zu A-Aktien. Das ist insbesondere auch für die alten Aktionäre eine Geschichte, die nicht ganz unwichtig sein wird. So, und das hat zur Konsequenz, und das ist die eine Red Flag, die man sehen könnte, wobei, glaube ich, jedem, der in SpaceX klar ist, dass er in Elon Musk investiert und damit eben auch dieses Risiko sieht, aber es vor allen Dingen eben als Chance wahrnimmt, bedeutet eben, dass wenn er 50% der Class B-Shares hätte, er auf jeden Fall da eine Mehrheit hat und dafür braucht er 480 Millionen Class B-Shares. Die muss er im Grunde genommen nur behalten und dann sichert er sich gegenüber den anderen B-Aktionären auf jeden Fall die Mehrheit in dieser Konstellation. Und da er da die Mehrheit hat, hat er auch die Mehrheit im Gesamtboard, weil da die Leute entsendet werden. Also das ist die Konstruktion, die hier gewählt wurde, die nach dem IPO entsteht. Und nach dem IPO gibt es dann eben entweder 13,08, das sind dann 13,1, oder 13,16. Und da sage ich dann, merkt euch 13,2 Milliarden ausstehende Aktien.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Wir reden hier bei SGTV ja immer wieder über den Zinseszinseffekt. Aber der funktioniert nur, wenn die ausgeschütteten Dividenden auch direkt weiterarbeiten und nicht erst Wochen oder Monate lang auf dem Verrechnungskonto herumliegen. Aber manchmal ist es im Leben ja so, dass man etwas anderes dem Prüfen eines Dividendeneingangs vorzieht. Für einige schwer vorstellbar, aber glaubt mir, es ist so. Oder es wird irgendwann so sein. Wirklich. Und für die Freunde des Müßiggangs oder auch einfach für die an Komfort Interessierten gibt es jetzt den Autopiloten für Dividenden. Bei Scalable heißt das DRIPS, Dividend Reinvestment Plans. Damit werden eure Ausschüttungen aus sparplanfähigen Aktien und ETF ab sofort vollautomatisch und gebührenfrei wieder genau in die Aktie oder den ETF investiert, die sie ausgeschüttet hat. Dabei kauft Scalable für euch auch Bruchstücke, sodass wirklich jeder Cent sofort die nächste Runde im Zinseszinskarussell dreht. Einmal im Portfolio, bei Einstellung und Dividenden reinvestieren, den Schalter umlegen, fertig. Und wenn ihr genau das nicht anschauen könnt, dann habt ihr wohl noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne. Ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, dem Reinvestieren von Dividenden und vielem mehr. Vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Und wenn man das Ganze sich jetzt mal einordnet, dann bedeutet das, dass hier eine implizite Marktkapitalisierung von 1,8 Billionen US-Dollar bei 135 Dollar vorliegt. Wenn es 162 Dollar werden würden, dann reden wir über 2,1 Billionen Dollar Startbewertung für SpaceX. Ich gehe ja gleich nochmal ein bisschen auf das Unternehmen ein, wie sich die Ist-Situation darstellt. Aber ich hatte ja auch noch eine andere Sache versprochen, zu der ich erstmal gleich kommen will. So, also hier 555 Millionen neue Aktien, vielleicht wären es auch 600, die entsprechen eben gerade mal 4,2% der gesamten Aktienanzahl. Die Einschränkung, die dieser Besitz von dieser Aktienanzahl hat, habe ich euch gerade noch gesagt. Und alle Class A Aktionäre zusammen halten nach dem IPO dann gerade mal 11,5% der Stimmrechte. Von daher, hier werden quasi für null wirtschaftliche Mitsprachemöglichkeit wird hier gerade der größte Börsengang der Geschichte fabriziert. Also das alleine ist schon mal zumindest Anerkennung wert, weil das muss man ja auch erstmal schaffen, eine Story so zu erzählen, dass es eben besonders beeindruckend ist und dass es besonders intensiv ankommt. Und weil wir eben so einen gigantischen Börsengang haben, ist es eben nicht nur wichtig, hier mal auf die grundsätzlichen Daten zu kommen, die ich gleich nochmal in aktualisierter Form vorstellen will. Aber ich will zumindest auch für diesen Bullcase, den ich vor zwei oder drei Wochen mit Stefan Weithauser schon mal gemacht habe, auch so ein bisschen mal die Grundlage legen und ein bisschen davon erzählen, was das Handelsblatt in Form von Thomas Jahn und Stefan Scheuer sich vor knapp zwei Wochen mal die Mühe gemacht hat, an das ganze Ding heranzugehen und dazu was geschrieben hat, wie Elon Musk den globalen Mobilfunk übernehmen will, was ja dann schon mal etwas ist. Und da geht es eben um die SpaceX-Tochter Starlink, die will den eigenen Internetdienst von der Ausrichtung auf entlegene Regionen zum globalen Mobilfunkanbieter neu ausrichten. Und der Vorteil daran wäre beispielsweise, dass ihr, egal wo ihr in der Welt seid, ob in Nordamerika, in Südamerika, in Asien, in Europa, auf den Galapagos-Inseln oder in Neuseeland oder Australien, dass ihr keinen Roaming-Vertrag mehr braucht. Weil euer Provider hat irgendwie sein ganzes Zeug da im Weltall. Von wohin der euch anfunkt, ist dem quasi egal. Der sagt dann, es gibt einen Vertrag, kein Roaming. Also so für viel Reisen und vor allen Dingen sehr international Reisende ist das, glaube ich, schon ein sehr, sehr starkes Argument. Und was man hier vermutet in diesem Handelsblatt-Artikel ist, dass der Einstieg in diesen Markt vermutlich zweistufig erfolgt, nämlich zunächst in virtueller Form, der sich in bestehendes Netz auch einmietet, dann aber langfristig auch als eigener Netzbetreiber mit den eigenen Satelliten und auch Frequenzen werden will. Und Geld genug bekommt man ja gerade, ne? Also finanziert wird es dann eben durch diesen anstehenden Börsengang. Im Zweifelsfall, wenn es da ein bisschen Schwierigkeiten gibt, wird Elon Musk wahrscheinlich auch die ein oder andere Kreditfinanzierung hinbekommen. Ob er das dann mit eigenen Aktien zumindest mal hinterlegt, hat er genug, ist dann nochmal die nächste Frage. Aber hier ist er auch schon mal eine ganze Menge an Geld da. 80 Milliarden Dollar fließen dem Unternehmen erstmal zu. Davon müssen fairerweise, auch das sei gesagt, noch mal ein paar Altlasten irgendwie abgeräumt werden. Aber da bleibt schon noch eine ganze Menge übrig. Und man muss ja auch sehen, dass es SpaceX auch gelungen ist, bis zu diesem Standpunkt erstmal wirklich viel auch aufzubauen und das Unternehmen so hinzustellen, wie es jetzt da ist. Unabhängig von irgendwelchen Versprechungen, die er an anderen Stellen macht und in der Regel dann nicht so vom Timing her einhält. Aber die unternehmerische Leistung ist schon beeindruckend. Also, frisches Konzern soll dann in die Lage versetzen, den Netzbetreibern nicht mehr als Partner, sondern als Konkurrent gegenübertreten zu können. Und da sind wir jetzt relativ schnell auch wieder in Deutschland, weil das Unternehmen, was natürlich, und das wird schon ein bisschen durch die farbliche Einblendung hinter diesem iPhone deutlich, der Konzern, der am meisten zu verlieren hat, ist da die Deutsche Telekom, denn ein Großteil des Telekom-Werts liegt selber an der US-Tochter. Und die ist dann schon einigermaßen massiv im Feuer, wenn Elon Musk das gelingt. Denn auch wenn man sich diesen Total Addressable Market mal anguckt, dann findet da schon eine ganze Menge jetzt in den USA statt bei einem Unternehmen, wie T-Mobile USA. Und da stellt sich eben die Frage, wie stabil das Ganze ist. Und das Spannende ist eben, wir leben ja in technisch sehr anspruchsvollen und auch sehr aufwühlenden Zeiten. Aber jetzt sind Dinge eben technisch möglich. Also ihr wisst, dieses ganze Raketenthema hat Musk sehr, sehr stark ausgebaut. Da sind schon viele Satelliten oben, womit ja Starlink auch jetzt schon läuft. Aber diese frühere Satellitenkommunikation, die kreiste eben in rund 35.000 Kilometern Höhe. Und das Signal war sehr langsam für moderne Anwendungen. Wir hatten das Thema Latenz ja auch schon in früheren Sendungen. Starlink fliegt jetzt in 340 bis 550 Kilometer Höhe und die Latenz liegt da nur bei 20 Millisekunden. Das ist eben ungefähr auf dem Level des deutschen 5G-Netzes und ist dann auch das, was gemeinhin gesagt wird, das braucht man minimal. Wobei in der Vergangenheit meine Wahrnehmung mal war, um diese ganzen 6G-Anwendungen im Bereich autonomes Fahren dann eben auch zu haben, ist nochmal eine höhere oder eine geringere Latenz, also eine geringere Zeit in diesem Millisekundenbereich notwendig. Aber man kommt zumindest mal auf das Niveau von einem ja aus meiner Sicht auch schon sehr guten deutschen 5G-Netz, wo man auch, naja, bis auf so ein paar Ausnahmen auf ICE-Strecken, telefontechnisch eigentlich ganz gut versorgt ist. Und was jetzt eben noch passiert, also die Latenz geht massiv runter und jetzt geht es um die Zahl. Über 10.000 Satelliten hat Musk mit Starlink bereits im Orbit und die Genehmigung für 15.000 weitere dann mit einem sogenannten redundanten Lasernetz liegt eben auch vor. Und damit kann ja dann eben die Erde lückenlos umschließen, dann eben bedeutet, dass er dann zumindest mal in der Lage ist, so einen Service zumindest anzubieten. Es gibt eine neue Rakete bei SpaceX, die Starship, und es gibt Satelliten der dritten Generation, die sind in Serie produziert, die sind auch wiederverwendbar, und ab 2027 soll wöchentlich und ab 2030 soll täglich gestartet werden, damit man die Dinger dann nach oben bringt und gegebenenfalls auch austauscht und sonst was mit den Teilen macht. Wir kommen nachher noch zu einem anderen Artikel, wo auch klar wird, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, was der so vorhat. Also da muss man sich dann schon auch klar machen, dass die Roadmap von SpaceX unglaublich beeindruckend klingt. Da kommt man nicht umhin, davon auch einigermaßen fasziniert zu sein. Und das passiert eben. So, für den direkten Mobilfunk, da braucht man dann zusätzlich noch eine andere Lizenz oder eine andere Frequenz. Dadurch, dass Musk jetzt gerade EchoStar für 17 Milliarden Dollar gekauft hat, ist das Ding erledigt. Und die FCC, eine US-Behörde, hat diesen Deal kürzlich, völlig überraschend, auch genehmigt. Also von daher, diese Hemmschwelle ist dann eben auch ausgeglichen. Und Musk ist bei diesem Vorhaben nicht alleine. Amazon baut unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz auf und hat mit der Übernahme von Globalstar für rund 12 Milliarden Dollar ebenfalls wertvolle Mobilfunkfrequenzen bereits erworben. Der Vorteil wäre dort, dass man das Ganze gleich mit einem eigenen Handelssystem verknüpfen kann. Also da bekriegen sich dann die beiden reichsten Männer der Welt nochmal an anderer Stelle, nämlich jetzt auch im Weltall.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Das Spannende dabei ist jetzt, SpaceX strebt jetzt also diese Bewertung von etwa 2 Billionen an und damit ist man fast so viel wert wie Amazon selbst. Und in den ersten Tagen kann es dann auch mal sein, dass das Ding über 2,5 oder 3 Milliarden, 3 Milliarden will ich sagen, ja, ich bin noch nicht an diese Zahlen gewöhnt, über 2,5 und 3 Billionen hinausschießt. Und nur mal so zur Einordnung, manchmal lohnt es sich ja doch auf so zwischendurch mal auf so ein paar Fundamentals zu gucken. Amazon hat im Moment einen Umsatz von 717 Milliarden US-Dollar, SpaceX einen von 18,5. Gott, Starlink hat im letzten Jahr 11,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet und damit ungefähr 60% des Konzernumsatzes gemacht. Also hat schon eine hohe Wichtigkeit, aber für die gesamte Bewertungsgeschichte im Schritt 1 und auch bei dem, was ich so ausgearbeitet habe, wie gesagt, während der Zugfahrt nach Wien, heute kam noch ein weiterer Artikel dazu, den ich euch gleich noch sage, ist es eben so, dass diese Mobilfunkstory im Moment das zentrale Verkaufsargument ist. Und gleichzeitig ist es aber auch die größte Schwachstelle in der gesamten Erzählung. Denn wir haben eben das Thema Abonnentenzahlen. Über 10 Millionen. Möglicherweise sind es dann irgendwann 25 Millionen. Aber wie man da eigentlich rangeht, ich habe es mir nachher etwas einfacher gemacht. Ich sage das einfach mal top-down, nämlich wie viel Prozent bis zu einem gewissen Zeitpunkt SpaceX bzw. Starlink dann im Wesentlichen von diesem Markt eigentlich hat. So, und viele dieser Kunden haben eben im Moment diese Satellitenverbindung nur als eine Rückfalloption in einem Premium-Tarif, ohne sie wirklich aktiv zu nutzen und besonders viel dafür zu bezahlen. Und der reale Mobilfunkumsatz, der liegt bei Starlink im Moment eben erst bei rund 230 Millionen und bei einem Erlös von, also bei dem Erlös pro Kunde von 1,33 Dollar im Monat. So, aber da soll ja genau dieses Wachstum rein, dass also diese Momentzahlen, die muss man, wenn man sich auf diese Story einlässt, auch einfach mal ausblenden. Die Frage ist, für wie wahrscheinlich hält man es, dass Starlink den kompletten weltweiten Telekommunikationsmarkt umfegt? Und parallel dazu, warum ist dann eigentlich Starlink, wenn das gelingt, auf so einem sehr, sehr viel höheren Multiple mit so einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit auch bepreist, in dem Wissen, dass Elon Musk ja nicht alle Sachen in den letzten Jahren immer so pünktlich hinbekommen hat. Dennoch, und da wird es dann eben für die Telekom interessant, ist es auch so, dass ein Analyst mal nachgerechnet hat und dieser Start von Starlink Mobile, der könnte in 3 Jahren 55 bis 120 Milliarden Dollar an Börsenwert bei Mobilfunk, Kabel, Satellitenfirmen vernichten. Aber wenn SpaceX mit so einem Kurs, mit so einer Bewertung an die Börse geht, dann sind 55 bis 120 Milliarden ja eigentlich eine Tagesschwankung, die diese Aktie haben wird. Also 120 sind ja gerade mal 6% vom Gesamtwert. Und ich bin mir sicher, dass auch nach der ersten Woche des Handels von SpaceX an den Börsen eine Schwankungsbreite bei dieser Aktie durchaus mal jenseits der 6%-Marke vorkommen wird. Also von daher, na gut. Was in diesem Artikel eben auch, der dauert eben eine Weile, aber der dauert ungefähr 14 Minuten zu lesen. Also von daher, ich glaube, ich bin immer noch ganz gut in der Zeit. Was hier noch wichtig ist, ist dieser generelle Kampf um die Frequenzen und auch um das Thema Regulierung. Die drei großen US-Netzbetreiber, AT&T, Verizon und T-Mobile, lehnen eine Partnerschaft mit Starlink im Moment öffentlich ab und gründen stattdessen ein gemeinsames Satellitenunternehmen. Diese gemeinsame Front, die nimmt eigentlich keiner von den Analysten so richtig ernst, denn sobald einer dieser drei den wirtschaftlichen Vorteil bei einem Starlink-Deal für sich selber höher bewertet als den Schaden für die Branche, fliegt das Bündnis um die Ohren. Also da würde ich mich in der Tat auch nicht drauf verlassen, dass das klappt. In Europa, die sind ja für schnelle Entscheidungen berühmt, läuft Starlinks Frequenznutzung aus dem EchoStar-Geschäft im Mai 2027 aus. Und danach, was danach gilt, wird gerade im EU-Gremium verhandelt. Da sitzt angeblich auch Deutschland mit am Tisch. Aber machen wir uns mal bei einem nichts vor. Die USA mit dem Präsidenten und auch im Übrigen mit einem anderen Präsidenten werden es nicht dulden, dass sich da irgendjemand bei einem der absoluten Großunternehmen der USA in den Weg stellt und so ein bisschen wegen Frequenzen rumzickt. Also da würde ich mal ganz getrost davon ausgehen, dass das auch weitergeht. Trotzdem, Starlink gibt sich im Moment so ganz kreidefressend und sagt, man prüfe im Moment, sich in Europa selbst um Mobilfunkfrequenzen zu bewerben. Und Vodafone fängt jetzt schon mal an, da offen von einem Monopol am Himmel zu reden und fordert dazu auf, was eben auch so einen sofortigen Beigeschmack hat, die Frequenzen nicht an SpaceX zu vergeben. Also, weil wenn so ein Unternehmen sowas fordert, dann geschieht es eben auch aus einem Businessinteresse heraus und nicht, weil man sich denkt, möglicherweise ist es keine gute Idee, einem Menschen, der keinerlei ernsthafter Überwachung ausgesetzt ist, so ein Riesenunternehmen und so eine Riesenverantwortung zuzuweisen und zuzuordnen. Also von daher, so auf Deutschland will ich jetzt nicht weiter eingehen, denn das dauert hier schon ein bisschen länger, als ich eigentlich dachte. Aber der Wettbewerb ist hier eben nicht nur technisch, sondern eben auch politisch. Und Musk hat über sein Regierungsamt, was immer man dazu denkt, auf jeden Fall Zugang zu den Behörden. Er ist auch in der Lage, sich mit der aktuellen Präsidentschaft gutzustellen. Genug Geld hat er dafür und das scheint ja auch das Einzige zu sein, worauf es dann im Zweifelsfall ankommt. Und die werden aus meiner Sicht todsicher auch dafür sorgen, dass das Frequenzthema hier in Europa vielleicht bei eins ist, was in den Nachrichten ein bisschen hochgekocht wird, aber letztendlich dann auch durchgewunken wird. So. Und für die Telekom bedeutet das, das haben die hier ganz schön auch zusammengefasst, dass sich die Höttges-Strategie in einem Satz zusammenfassen lässt und der stammt von ihm selber. If you can't fight the dragon, ride the dragon. Also in dem Fall läuft es auch für T-Mobile oder für die Telekom oder für diesen Konzern dann auf eine Kooperation hinaus, denn das dürfte dann für eine Telekom zumindest mittelfristig die bessere Option sein. Wie es dann langfristig aussieht, ja, das wird dann schwierig. So, operativen Zahlen von T-Mobile sind im Moment sehr stark. Rekord bei EBITDA, Rekord bei Free Cashflow. Die Aktie ist jetzt trotzdem einigermaßen deutlich gefallen und da wird eben im Moment gesehen, dass ein kräftiges Risiko für T-Mobile dann eben am Himmel schwebt und das wird eben eingepreist. So. Der Größenunterschied, das muss man sich eben auch mal klar machen, der ist eben schon krass. SpaceX könnte zum Start das Zehnfache von T-Mobile US wert sein ebenfalls ein Vielfaches des Deutschen Telekom-Konzerns. Also die Dimensionen, über die ich hier spreche, die sind grotesk, riesig, atemberaubend und so weiter. Höttges selber nennt seinen Konzern noch Last Man Standing in Europa. Die US-Tech-Konzerne, die jenseits der Billionen notieren, da sind sie die einzigen, die sich da in irgendeiner Form auf so einer, nach oben blickenden Augenhöhe sehen. Aber ansonsten ist Europa da im Grunde aus dem Rennen raus und diese alte, dann jahrelang auch viel kritisierte Übernahme von Ron Summer in den USA, die ist eben jetzt das, was auch bei der Telekom vieles am Laufen hält. So, von daher, hier geht es also darum, dass Musk in diesen Markt eintreten will. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Thema der 2 Billionen US-Dollar. Die Rahmendaten sind klar, Handelsstart ist am 12. Juni, Bewertung 2 Billionen, Free Float habe ich schon besprochen. Und Musk wird 42% des Kapitals haben, 85% der Stimmrechte. Beim gesamten Finanzbild, das hatte ich nur noch mal auch schon abgearbeitet, brauche ich nur noch mal wiederholen. Und was ich jetzt spannend finde, ist eben in dieses ganze Thema Konsenserwartungen beim Umsatz. Da habe ich ein bisschen auch dran rumgespielt. Und dann geht's jetzt in das Bewertungsthema rein. Und da ist es einfach so, dass ich ein bisschen bei den Zahlen angepasst habe und vor allen Dingen auch bei den Margen mal im Umfeld sehr, sehr vieler Nachrichten einfach mal ein bisschen positiver das Ganze notiert habe. Und ich hatte das ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich irgendwie mit einer abnehmenden Margenstruktur gerechnet habe. Das habe ich jetzt mal rausgenommen. Sondern ich sage hier, ich gehe von einer Nettomarge ab 2028, was aus meiner Sicht zwar unrealistisch ist, aber wir wollen ja jetzt mal den Bullcase auch so ein bisschen spielen. Also jetzt kommt ein wirklicher, aus meiner Sicht ein Bullcase, ein sehr optimistischer Case, der zum einen sagt, dass ab 28 durchgehend eine 30er Nettomarge ist. Die ist dann für 30 auch bei 30% und auch bei 33 ist sie bei 30%. Das ist das 2,5-fache dessen, was T-Mobile US im Moment hat. Also wirklich schon ordentlich. Und bei den Umsätzen bin ich im Grunde so rangegangen, dass ich für 28 mal 50 Milliarden in den Raum gestellt habe, für 2030 150 Milliarden und für 33 jetzt festhalten 400 Milliarden US-Dollar. und zwar da einfach gesagt haben, die wollen jetzt den Mobilfunk übernehmen. Und ich habe dann eben gesagt, dann setze ich doch mal an, dass das Unternehmen SpaceX, was ja mehr macht als nur Starlink, 50% des dann auf 800 Milliarden US-Dollar gewachsenen Total Addressable Market weltweit im Bereich Mobilfunk hat. Der TAM ist im Moment so bei 720, 740 Milliarden. In 7 Jahren ist er dann ein Stück höher. Ich habe mit 400 Milliarden gerechnet, das sind die Werte. Und daraus kommen dann bei 30% relativ einfache Geschichten, nämlich in 28 15 Milliarden, in 30 45 Milliarden und in 33 120 Milliarden US-Dollar an Gewinn. So, und da wieder, und das muss man sich jetzt eben wirklich vor Augen rufen, das sind Bull-Case-Szenarien. Wenn ich im Jahr 28 bereit bin, auf diese 15 Milliarden ein 100er KGV zu bewilligen, dann bedeutet das eine Börsenkapitalisierung von 1.500 Milliarden, 1,5 Billionen. Heißt Abwärtspotenzial 25%. Wenn ich im Jahr 2030 auf die dann hoffentlich erreichten 45 Milliarden US-Dollar bereit bin, ein 40er KGV, also man muss ja irgendwann mal von dreistelligen KGVs weg. Es sei denn, ihr sagt, für Elon Musk gibt es immer dreistellige KGVs, dann SpaceX long bis für immer. Also wenn ihr ein 40er KGV, da würde ich sind es bei 1,8 Billionen US-Dollar, heißt Abwärtspotenzial 10%. Und jetzt kommen wir mal zum Bull Case. Im Jahr 33 sage ich dann einfach mal ein 30er Multiple auf die 120 Milliarden US-Dollar Gewinn, die ich dann unterstellt habe, 30% Nettomarge auf 400 Milliarden US-Dollar, bedeutet mit 30 multipliziert 3,6 Billionen. Und da reden wir über ein Aufwärtspotenzial von 80%, die es dann gibt. 80% Aufwärtspotenzial entspricht 8,8% pro Jahr. Also von daher auch noch nicht so das richtige Argument. Aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen anders. Man könnte ja auch mal sagen, wenn die dann bei diesen 50% angekommen sind, ja, wenn die 50% des Marktes haben und vielleicht das Wachstum dann auch ein bisschen schwieriger wird, vielleicht werden sie dann auch nur noch mit einem 17er KGV wie T-Mobile USA heute bewertet. Und dann reden wir wieder darüber, dass die Börsenkapitalisierung eben nicht bei 3,6, sondern eben bei 2 Billionen liegt. Um genau zu sein, bei 2,04 Billionen ist immer ein Aufwärtspotenzial von 2% oder eine annualisierte Rendite, wenn es soweit kommt, von 0,3%. Aber dafür geht keiner dieses Risiko ein. Also vor dem Hintergrund nochmal an der Stelle, mir ist es absolut schleierhaft, wie man bei diesem Unternehmen wirklich sich auch im Bullcase in irgendeiner Form da zurechtlegen kann. Ich verstehe, wenn man da am Anfang so ein bisschen zockig mit dabei sein will, das kann ja jeder selber entscheiden, aber eine seriöse langfristige Anlage ist dieses Unternehmen nicht für mich. Ja? Wenn SpaceX, und dann ist auch mit den vielen Zahlen jetzt erstmal genug, wenn SpaceX im Jahr 33 200 Milliarden US-Dollar Umsatz macht und darauf eine 20%ige Marge erzielt, also 40 Milliarden Gewinn macht, dann ist das eine absolute Wahnsinnsleistung. 200 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr, 20% Marge mit einem aus dem Weltall zum großen Teil funktionierenden Satellitensystem. Irre. 40 Milliarden Gewinn. Wahnsinnsleistung. Aber dann sind eben verschiedene Wachstumserwartungen, die im Grunde genommen jetzt in die Aktie reingepresst werden, eben obsolet. Und wenn man darauf dann ein 20er KGV bezahlt, dann und eigentlich wirklich erst dann ist das Unternehmen eben auch 800 Milliarden US-Dollar wert, was ja auch eine bombastische Leistung ist. Nur eben keine 2 Billionen. Das ist too much und dann würde man eben mit einem Wahnsinnsunternehmen 60% seines Investments einbüßen, wenn es dann einigermaßen normal läuft. Das tut es bei Musk relativ selten, muss man dann eben auch sagen. Aber wenn ich hier mit immer noch ambitionierten Inputvariablen arbeite, aber mal ein bisschen was von der Euphorie rausnehme, da bin ich wirklich bei drastischen Kursrückschlägen und bei einem brutalen Risiko, dem ihr am besten dadurch begegnet, dass ihr entweder die Aktie erstmal gar nicht anfasst, eine Möglichkeit, oder eben in einer entsprechend geringen Gewichtung haltet. Und vielleicht sagt ihr eben auch, das Ding geht auf 10 Millionen. Da würde mich dann wirklich interessieren, was bei euch der Case ist, dass dieses Unternehmen, keine Ahnung, in 2030 oder in 2033 10 Billionen wert ist. Wäre ich gespannt. Ich gehe mal weiter zur nächsten Frage. Da kommen wir aber wieder auf SpaceX zurück. Christopher fragt, hat American Tower angesichts der Konkurrenz durch SpaceX Starlink noch eine Zukunft? Und da bin ich eben nach wie vor der Auffassung, ja. Weil erstmal muss man fairerweise auch sagen, es ist ja nicht so, also im Moment wird das Unternehmen ja so gepreist, als wenn es sicher wäre, dass SpaceX respektive Starlink das auch schafft. Das ist ja gar nicht gesagt, Christopher. Und von daher ist es ja möglicherweise auch eine Chance, einfach mal zu sehen, da eine Gegenposition aufzubauen, zu sagen, na, eins von beiden wird wahrscheinlich funktionieren. SpaceX muss halt sehr, sehr gut funktionieren, damit diese Bewertung gerechtfertigt wird. Und American Tower muss nur so irgendwie so ein bisschen funktionieren. Und dann sollte sich die Aktie eben auch wieder deutlich erhöhen. Ein Risiko ist es natürlich für das Unternehmen. Auf der anderen Seite werden wir erst noch sehen, welche Latenzen wir dann eigentlich brauchen und ob diese ganzen Selbstfahrtechnologien mit diesen Latenzen aus dem 5G-Netz, die man jetzt eben gerade erreicht, überhaupt möglich sind oder was dann eben noch an Technologiesprüngen auch bei der Weltraumtechnologie gemacht werden muss, damit man da mithalten kann. Das also zur Frage von Christopher. Und Olaf, wir sind immer noch nicht bei SpaceX durch. Olaf fragt eben auch nochmal, woher kommt eigentlich das Kapital zur Finanzierung des Börsengangs von SpaceX? Und ich hatte am Anfang dieses Videos ja schon mal einen anderen Beitrag eingeblendet und will es auch hier nochmal tun. Wir werden auch diesen hier verlinken. Musk looks to an army of loyalists to help make him a trillionaire. Da hat das Wall Street Journal mal so ein paar Sachen einfach aufgelistet, was da im Moment alles getan wird, damit auch hier dieser Börsengang zu einem Erfolg wird. Und hier ist es eben so, dass der Musk eben schon mitbekommen hat, dass er eine wirklich sehr, sehr treue Privatanlegerbasis hat. 20% der Aktien sind für Retail-Investoren insgesamt vorgesehen. Normalerweise sind bei Börsengängen so 5-7% nur mit dabei. Und damit löst er ein Versprechen ein, und zwar ein Tweet-Versprechen. Damals hieß es auch noch Tweet, wie es heute heißt, weiß ich eigentlich gar nicht, aus 2020, wo er auch signalisiert hat, dass Kleinanleger bei irgendeinem Börsengang dann irgendwie Top-Priority haben. Und auch bei Tesla ist es ja so, und wir erleben das ja auch regelmäßig in den Kommentaren, dass auch die Tesla-Anhängerschaft dann, sagen wir mal, sehr gläubige Anleger sind. Hier ist es eben so, dass bei Tesla die Retail-Anleger rund ein Drittel der Aktionärbasis stellt und dann eben auch in 2024 geholfen hat, dieses 46 Milliarden US-Dollar Vergütungspaket durchzusetzen, was ja aus der heutigen Perspektive dessen, was bei diesem Börsengang stattfindet, wirklich auch da mal wieder wie Peanuts wirkt. Also der macht das schon sehr gut. So, was das Wall Street Journal hier eben macht, ist, dass es die Käuferschicht als sehr visions- und emotionsgetrieben beschreibt, statt fundamental orientiert. So, habe ich jetzt nicht so viel zu widersprechen. Und dann werden eben so das, was man dann eben gerne macht, Einzelfälle angesprochen. Da ist ein Fintech-Unternehmer, der 85% im Depot aus Tesla-Aktien hat. Der wird jetzt wahrscheinlich die Hälfte von Tesla verkaufen und dann die andere Hälfte zu SpaceX packen. Dann gibt es eine Tech-Managerin, die einfach damit zitiert wird, dass sie sagt, ich denke, dass er seine Ideen bisher sehr, sehr gut ausgeführt hat. Dinge, jetzt hätte ich den Dirk Hagemann eigentlich ganz gerne neben mir und mit dem nehme ich erst in der nächsten Sendung auf, aber da werden wir dieses Thema nochmal ein bisschen aufnehmen. Und dann kann Dirk nochmal ein bisschen das Lügengebäude des Elon Musk nochmal neu bemalen. Denn natürlich hat er vieles gut ausgeführt, aber er hat auch verdammt vieles eben nicht gut ausgeführt. Ob das nun bisher schon die humanoiden Roboter sind oder eben diese ganze Selbstfahrttechnologie, die ja seit 10 Jahren für eines der nächsten 7 Quartale verspricht und eben da nicht gekommen. So, es wird ein pensionierter Arzt angesprochen, das ist dann fast schon heiligen Status. Everything he touches, it works. Und deswegen wolle er kaufen. Und ein anderer Finanzplaner bringt es dann in dem Artikel auch nochmal auf den Punkt, dass das Interesse eben einfach sehr, sehr emotional sei und die Leute wollen ein Stück von dieser Raketenfirma besitzen. Und das erlebe ich auch in meinem Umfeld und da sage ich dann eben auch, naja, wenn es so ist, dass du dann beispielsweise 1, 2, 3, 4, 5% dann in SpaceX investierst und dir sind die Risiken auch klar, na, dann jeder sollte es machen, was er für richtig hält. Ist ja nicht so, dass jede meiner Anlageentscheidungen nun immer aufgeht, aber hier ist es eben mal wieder so, dass ich meine 2 Lieblingsworte benutzen kann. Zu teuer. Ansonsten, diese gesamte Broker-Infrastruktur senkt Hürden für die Klientel bewusst. Also Robinhood verlangt zum Beispiel kein Mindestguthaben. Fidelity senkte seine IPO-Schwelle für SpaceX von den üblichen 100.000 bis 500.000 Dollar auf 2.000 Dollar. Also da kann auch jeder mit daddeln. Merrill Lynch veranstaltet Kundenevents mit SpaceX-Werbegeschenken und also auch in Europa passiert ja das ein oder andere. So, und was dann auch mal so ein bisschen erwähnt wird, ne? Also so, dass der eine oder andere Skeptiker eben auch mal davor warnen und darauf hinweisen, dass die Profis hier nach mehreren 1000% Wertzuwachs in den letzten Jahren die suchen jemanden, der die Bewertungstüte im Grunde genommen hält. Und man erinnert nochmal daran, dass rund ein Viertel aller IPO-Aktien in 3 Jahren mindestens die Hälfte an Wert verlieren. Und diese ganze Lock-up-Geschichte, wo eben binnen eines Halbjahres ein ordentlicher Schwung auf den Markt kommt und wo eben nach 12 Monaten keinerlei Sperrfristen mehr auf den Aktien liegen, das ist halt auch etwas, was als sehr lautes oder zumindest sehr stark blinkendes Warnsignal gesehen werden sollte. Und dann haben wir last but not least eben auch noch dieses Thema Indexaufnahme. Nasdaq hat die beschleunigte Aufnahme in den Nasdaq 100 nach nur 15 Handelstagen zugesagt. Und S&P, muss ich sagen, haben wir in der letzten Sendung dazu Unrecht getan. Ich war auch wirklich der Überzeugung, dass die das auch machen und damit der Nasdaq nachhoppeln. Und die haben einfach mal gesagt, nö, wir machen das nicht. Bei uns gelten die Regeln weiter. Bei uns gelten auch die Profitabilitätsanforderungen. Und solange ihr die nicht erfüllt, kommt ihr in den S&P 500, der eben wesentlich stärker von ETF-Investments durchsetzt ist. Solange kommt ihr in den nicht rein. Das ist eine ganz, ganz tolle Entscheidung, die sicherlich auch bei einigen Leuten für massiven Telefonterror gesorgt hat. Aber bin ich sehr froh, dass es so stattgefunden hat. Lukas fragt, hallo Tobias, ich halte die Bewertung, die aktuell über SpaceX kursiert, für dermaßen überbewertet, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, die Aktie nach dem IPO zu shorten. Wie stehst du dazu und wie könnte ich konkret so einen Short platzieren? So, und da machen wir es doch mal ganz einfach. Lukas, ich könnte dir jetzt ein bisschen was erzählen, wie man diese Aktie shortet. Aber ohne Witz, ich will dir nicht mal irgendwie ansatzweise erklärt haben, wie du das mit Optionsscheinen oder mit Knockout-Produkten, die ich hier auf gar keinen Fall nehmen würde, aber wie du das mit Optionsscheinen machst, weil die Risiken sind so krass, die Optionsprämien, die Kosten für diese spekulativen Short-Geschäfte, die dürften so hoch sein, dass ein wirtschaftlicher Erfolg, selbst wenn die Kurse um 20%, 30% nachgeben, sehr überschaubar sein dürften. Also da an der Stelle einfach mal, ich verstehe, dass es einen juckt, aber es war auch schon bei Tesla nicht immer eine gute Idee, über Shorts nachzudenken. Von daher, lass diesen Zug da einfach vorbeigehen. Wir können noch nicht ansatzweise einschätzen, wie die Preisfindung dieses Unternehmens stattfinden wird. Und da kannst du immer noch in einem Jahr drüber nachdenken, wenn die letzten Locker-Periods reißen. Da kannst du nach 180 Tagen drüber nachdenken, wenn alle Altaktionäre ihre Stücke auf den Markt geben können und nur die B-Aktionäre quasi noch zu dem Alten gezogen werden und dann vielleicht auch ein paar A-Aktionäre. Aber der große Teil der Aktienanzahl, die ist nach 180 Tagen, also im Dezember, nicht mehr an irgendwelche Einschränkungen gebunden. So, und dann, gute Nachricht, die letzte Frage zu SpaceX von Florian. Für mich war ein großer Punkt beim passiven Teil meines Portfolios die Emotionslosigkeit eines Regelwerks gepaart mit möglichst maximaler Diversifikation, inspiriert durch Andreas Beck. Mit der offensichtlichen Korruption um den SpaceX-IPO kommen S&P 500 und Nasdaq ETFs für mich nicht mehr in Frage, waren aber eh nicht Bestandteil meines Portfolios. Siehst du das Problem, aber auch für die größeren MSCI, FTSE World und so weiter Indizes? Und ja, bei dem einen oder anderen passiert ja das auch. Also auch bei MSCI scheint es ja so zu sein, dass es da jetzt eben auch Fast Entry gibt. Und da muss man sich dann eben die Frage stellen, will ich das? Und man muss sich dann parallel eben auch die Frage stellen, will ich, weil da jetzt eben vielleicht mal in ein Unternehmen reingepustet wird, was ein Bewertungsrisiko hat von, sagen wir mal, 50% nach unten. Und was eine ganze Weile brauchen wird, um eine gewisse Gewichtung aufgebaut zu haben. Will ich deswegen meine Anlage in welchen ETF auch immer komplett zur Disposition stellen? Wo ich es wesentlich krasser sehe, ist in der Tat der Nasdaq. Das, was die da gemacht haben, finde ich hart an der Grenze zum Katastrophalen. Und bin daher da eher der Meinung, dass ich das nicht gut finde. Und deswegen der S&P 500 nochmal auf sehr beeindruckende Art und Weise gezeigt hat, welcher Index aus den USA dann eben auch in solcher Phase Haltung bewahrt, Standfestigkeit zeigt und dann eben auch damit signalisiert, ich bin ein verlässlicher Platz für dein Geld. Und das ist dann schon eine Geschichte, wo ich auch sage, gegenüber dem Nasdaq baue ich da gerade eine gewisse Skepsis auf. Ich habe in einem Portfolio bei der anderen Firma eine Nasdaq-Position und sage da in der Tat, dass die deswegen jetzt zur Disposition steht. Nicht so sehr wegen SpaceX, aber jetzt haben sie ja die Regeln geändert. Und da kommen ja noch mindestens zwei Unternehmen hinterher, nämlich einmal Anthropic und zum anderen dann eben auch noch OpenAI. Und da gelten ja dann immer noch die gleichen Regeln, dass die nämlich auch dann relativ schnell in den Index reinhuschen können. Und von daher auf sowas habe ich eigentlich ehrlicherweise keinen Bock. Ich fand die alten Regeln ganz cool. Das wurde einem insbesondere auch nochmal erklärt durch diesen Wechsel, dass das eigentlich ganz gute Regeln waren. Und die werden jetzt für SpaceX eben aufgebrochen und nicht mehr angewandt. Das finde ich nicht gut. Und das war jetzt der Abschluss dieses sehr, sehr langen Blocks von und mit SpaceX. Und an der Stelle hat sich eben gezeigt, wie wichtig auch dann wichtiger Journalismus ist, der sich dann auch mal mit am Rande der Legalität agierenden Typen dann auch mal reibt, damit auseinandersetzt. Und dieser Artikel, den werden wir auch verlinken, auf den bin ich jetzt nicht noch eingegangen, weil das ist dann quasi der nächste Erzählstrang, der vorbereitet wird, nämlich diese Pläne für KI-Rechenzentren im All, die dann auch noch bereitgestellt werden sollen, wo man eben einfach sagt, nach dem Motto, es geht eben immer weiter. Aber jetzt soll es mal das zu SpaceX gewesen sein und wir gehen auf eine ganz andere Seite. Wir gehen nämlich zu Just ETF und wir gehen zu der Frage von Dejan, der wissen will, würdest du den FATS-Index dem DAX als Investment vorziehen oder besser gleich lieber den Eurostoxx 600? So, und bevor ich mit dem FAZ-Index anfange, einfach mal kurz der Hinweis, es ist eine ganze Menge an ETF-Fragen reingekommen. Es ist im Übrigen auch bei der einen oder anderen Kritik, für die dieses Fragefenster ja im Grunde genommen auch eine schöne Möglichkeit war, das zu tun, was ihr, also auch von der Qualität dieses Feedbacks mit kritischen Anmerkungen, war das herausragend, was ihr da zugeliefert habt. Es sind viele ETF-Fragen gekommen, es sind auch viele ETF-Bitten gekommen, da wieder ein bisschen mehr zu machen. Und dazu kann ich euch Folgendes sagen. Erstens, das geht spätestens ab Juli wieder los. Und es hat zweitens eben auch einen Grund, warum das bei Echtgeld TV ein bisschen niedriger stattgefunden hat, weil Echtgeld TV bei einer Sache mit dabei ist, die ein bisschen größer ist. und wo wir dann im Juli Sendungen drüber machen werden. Da wird Just ETF eine gewisse Rolle spielen. Da wird auch nochmal ein anderes Unternehmen eine gewisse Rolle spielen. Und da kommt eine ganze Menge. Und da werden wir das Thema ETF sehr, sehr intensiv dann auf jeden Fall im Juli behandeln und dann in den nachfolgenden Monaten dann eben auch wieder, da habe ich auch mit Christian noch das ein oder andere eigentlich vorgehabt, wozu wir in den letzten Monaten durch verschiedene Reisetätigkeiten auch nicht so gut gekommen sind. So, von daher, da bitte Geduld, die Fragen sind angekommen, auch die Hinweise sind angekommen, finde ich sehr gut. Im Übrigen fand ich auch sehr gut, wie oft bezogen auf die Fragestellung, stellt euch vor, wir stehen einfach bei einem Kaltgetränk zusammen, erwähnt wurde, dass wenn man mit mir ein Kaltgetränk zusammen nimmt, dass man sich unbedingt auch die Currywurst wünscht. Und wenn ihr auf sowas Bock habt im Übrigen, dann sei hier mal ganz kurz auf eine Veranstaltung verwiesen, die ich mit meiner anderen Firma am 30.06. in Düsseldorf mache. Da gibt es nämlich dann auch Currywurst, da gibt es Bier, die ist kostenpflichtig, kostet 25 Euro. Aber den Link werden wir eben entweder hier unten drunter haben oder wir werden euch auch in der Mail, die wir versendet haben am Freitag, darüber informiert haben und euch dazu eingeladen haben. Und wahrscheinlich ist in der Mail nochmal ein kleiner Zusatzgutschein drin mit einem zusätzlichen Rabattcode. Also von daher, wenn euch nach Currywurst dann auch mal mit mir ist, in Düsseldorf am 30.06., dann findet ihr hier irgendwo einen Link, wo es sich lohnt, drauf zu klicken. Dann schaut da einfach mal vorbei. Und jetzt zurück zur eigentlichen Frage von Dejan. Der hat nämlich gefragt, würdest du den FAZ-Index dem DAX als Investment vorziehen oder gleich dem Eurostoxx 600? So, Eurostoxx 600 ist bei mir daraus, weil entweder gucke ich mir ein europäisches Investment an oder ich gucke mir ein deutsches Investment an. Und ja, ich weiß, Deutschland liegt in Europa. Aber es sind für mich trotzdem zwei unterschiedliche Märkte, die ich dann auch unterschiedlich angehen kann. Im Moment ist bei mir der Eurostoxx 600 nicht in meiner Europa-Position. Da habe ich im Moment eine andere. Dazu gibt es regelmäßig mehr bei DZB Portfolio zu hören. Wie gesagt, anderes Format in meiner anderen Firma. Hier geht es darum, dass die FAZ lange Zeit eine eigentlich spannende Alternative hingestellt hatte, aber im Grunde genommen wie der MDAX selber auch. Und da wende ich mich dann einfach mal dem FAZ-Index zu und sage hier, also für die, die es nicht wissen, hier geht's um die 100 größten deutschen Aktiengesellschaften, die an der deutschen Börse gehandelt werden. Da gibt's dann ein paar andere Regeln als beim DAX. Es gibt andere Formen der Zusammensetzung. Es gibt aber vor allen Dingen eine Sache, die sich eben mit der letzten Änderung beim DAX ereignet hat und darin auch relativ stark manifestiert. Es gibt eine deutlich bessere Performance von den deutschen Top-Unternehmen gegenüber dieser zweiten Reihe, insbesondere dem MDAX. Der war lange Zeit eigentlich gut mithalten oder auch besser als der DAX und dann eben genau da nicht mehr. Und das sieht man auch nicht so sehr bei der Zusammensetzung sehr schön, sondern das sieht man vor allen Dingen bei diesem Chart hier sehr schön. Hier ist mal die gesamte Abbildung über den längstmöglichen Zeitraum, nämlich dann beginnt es hier irgendwo im Jahr 2011, im Oktober. Da geht's los, dass wir hier einen ganz, ganz langen Vergleich haben, wo man sieht, dass der DAX mit so ein bisschen Mühe gewinnt. Man sieht hier aber vor allen Dingen, wie lange auch ein MDAX bis ins Jahr 2021 dann hinein, wie lange ein MDAX eigentlich eine drastische Führung gegenüber dem deutschen Aktienindex hatte. Da lag auch der FAZ-Index dann vor dem DAX. Und zwar genau aus dem Grund, dass er nämlich auch die zweite Reihe da gleich mit drin hat. Was hier ganz wichtig ist und hier sehr, sehr, sehr gut zu sehen ist, dass die dritte Reihe, der SDAX, uns hier offensichtlich nicht zu interessieren braucht, was vor dem Hintergrund dass ich eigentlich sage, diese ganze Small-Mid-Cap-Geschichte, die ist eigentlich ein total spannendes Ding, in den letzten 15 Jahren, nicht in Deutschland, denn der SDAX hat tatsächlich in Gestalt des hier gewählten Amundi SDAX ETFs es geschafft, knapp ein Viertel an Wert einzubüßen, während der FAZ-Index um 255%, wir wollen ja korrekt sein, gestiegen ist, der DAX um 293 und der MDAX um 200 knapp 37. Ne? Das sind die Werte hier ganz am Ende. Und auch wenn man da mal ein bisschen runter skaliert, hier wird es besonders deutlich. Ne? In den letzten 5 Jahren, da wo es dann also mit der Umfirmierung oder der Umänderung vom DAX besonders losging, hat sich hier eben gezeigt, dass der DAX das Maß der Dinge ist, dass der MDAX wirklich sehr, sehr schwach ist. Der FAZ-Index kann dem gegenüber eine bessere Performance darstellen, weil er eben auch die erste Reihe ordentlich drin hat. Dafür finde ich, schlägt sich der FAZ-Index sogar ganz gut. Auf der anderen Seite muss man dann eben auch mal sagen, wenn man sich hier die Zusammensetzung mal anguckt, ne, das ist der DAX-ETF, wo die 10 größten Positionen 62% haben. Das ist der FAZ-Index, wo die 10 größten Positionen 49% haben. Ist es eben so, dass man, das kann ja an anderen Verkettungsterminen, an anderen Reallokationsterminen liegen, dass zumindest die Unternehmen eine hohe Ähnlichkeit und Übereinstimmung haben. Also hier ist dann eben mal eine Airbus noch mit dabei beim deutschen Aktienindex, die ist im FAZ-Index nicht in den Top 10 mit drin. Dafür steckt hier bestimmt auch was drin, eine DHL ist hier beispielsweise im FAZ-Index in den Top 10, eine E.ON ist damit bei. Also da gibt es eben dann so ein paar Sachen außerhalb der Top 5, die nicht übereinstimmen. Aber ansonsten ist es eben auch so, dass hier viele DAX-Positionen wiederzufinden sind. Und um die Frage dann abschließend zu beantworten, nein, ich würde den FAZ-Index auf keinen Fall dem DAX vorziehen. Wenn ich mich für Nebenwerte da entscheide, dann würde ich entweder eine separate Nebenwerteposition eingehen oder ich würde auch nur in Nebenwerte investieren. Im Moment scheint es mir in Deutschland aber ratsamer zu sein, auf die großen Werte zu setzen. Und ich warte da ehrlicherweise seit 3 Jahren drauf, dass sich da meine Meinung ändert. Aber wann immer ich mir das angucke, weil ich fairerweise sagen muss, in den letzten 2 Monaten war ich immer mal wieder so weit, noch ist es bei mir nicht so weit, dass ich auf die zweite Reihe setzen möchte, statt auf die erste. Und von daher wäre meine erste Wahl da weiterhin der DAX. Und wer bis hierhin zugeschaut hat, der erfüllt eine von 2 Voraussetzungen, nämlich entweder ist er ein großer Fan des Formats, danke dafür, oder er weiß die Timestamps zu benutzen, was ja auch schon mal was ist, das benutzt ja auch nicht jeder immer. Aber Davi stellt hier eine Frage, die viele von euch stellen und die hier schon in der Antwort vorher zu sehen ist. Könnt ihr die Depots Echtgeld, Immobilien, Tabak auf der Homepage veröffentlichen? So. Und da ist die einfache Antwort erstmal nein, können wir nicht. Das ist ein etwas komplexeres Thema für uns. Wir wollen nicht mit irgendwelcher Depot-Software da auf einmal bei uns integrieren, tätig werden. Wir könnten da sicherlich mal mit einem der durchaus aktiven Anbieter was zusammen machen. Aber muss man auch ehrlicherweise sagen, vor ein paar Jahren ist uns da mal eine Kooperation, nachdem wir da relativ viel Zeit reingesteckt haben, also eigentlich waren es 2 Kooperationen, wenn ich zumindest richtig in Erinnerung rufe, dann ganz zum Schluss um die Ohren geflogen. Und wenn da einer von den Anbietern draußen ist, der Bock auf sowas hat, dass wir das machen, dann kann der sich gerne melden und dann lassen wir uns da mal was einfallen. Was ihr hier seht, ist eine Google Sheet Übersicht, die ich für mich gebaut habe, und wo dann eben zum Beispiel David alle DAX-Positionen dann drin sind. Und die ist hier von mir so eingestellt, dass ich gesagt habe, ich habe bestimmte Sachen aus dem sichtbaren Bereich rausgenommen. Und du hast ja insbesondere auf das Thema, was sehr, sehr gerne genommen wird, ist beispielsweise DAX, sind beispielsweise auch die Nebenwerte, sind die europäischen Werte. Und was hier dann eben noch zu sehen ist, sind die US-Werte, wo dann aber auch schon wieder ein paar Positionen drin sind, die eigentlich da nicht so richtig was zu suchen haben. Dann ist Japan mit dabei, dann ist China mit dabei. Dann kommen natürlich die ganzen Immobilienwerte, dann kommen auch die Holdings, die es hier so gibt. Und das Ganze wird dann abgeschlossen von den Tabakwerten. So, und diese Liste, wenn ihr in den Timestamps ohnehin seid, dann habt ihr den Link dazu eben auch schon gesehen. Der steht jetzt mal in den Timestamps und da könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren zurufen, ob ihr das gut findet, ob euch das weiterhilft, denn so sieht es im Moment aus. Das hat halt immer das Risiko, dass ich mal was nicht gepflegt habe. Das hat auch das Risiko, Also ihr seht da nicht alles, ne? Das muss man eben auch sehen. Also ihr seht hier, dass es insgesamt 101 Werte gibt, die ich für 276.000 Euro gekauft habe. Und ihr werdet hier nur mit 85 Werten versorgt. Und das liegt einfach daran, dass das Depot an einigen Stellen noch nicht so aufgeräumt ist, wie ich es eigentlich will. Und ich würde das auch, also ansonsten wäre es auch kein Problem. Aber ich muss, ich will auch erst diese Aufräumarbeiten endlich mal erledigt haben. Und dann kann ich da auch sämtliche anderen Filter rausnehmen oder wir können uns die im Detail angucken. Aber eigentlich ist es ein ganz praktisches Tool. Christian hat mir irgendwann so ein Ding mal hingestellt und dann habe ich mal ein bisschen weitergebaut. Und das ist ganz spannend, was man damit so machen kann. Ne, also, dass man sich auch so technische Indikatoren mal mit reinlegen kann, wie den RSL, also in so ein relatives Stärke-Ding, wo ich dann beispielsweise sofort sehe, notiert eine Aktie über oder unter der 200-Tage-Linie. Das ist ganz gut. Da sind dann eben, wie gesagt, ein paar Aktien nicht mit dabei. Ansonsten, es gibt ja auch immer mal wieder Überlegungen, dass man sein Depot einsehbar macht. Das waren immer mal so Gespräche, nicht so sehr bei und mit Scalable, aber das sind andere Sachen, die ich immer mal wieder so aufgeschnappt habe, wo man dann quasi Links rausgibt. Das ist aber datenschutzrechtlich wieder so einigermaßen schwierig, das dann vernünftig zu handhaben. Und von daher könnte ich Scalable da auch total verstehen, wenn sie auf sowas gar keinen Bock haben. Aber, muss auch dazu sagen, ich warte auch gemeinsam mit einigen Kollegen von Scalable noch auf eine Weiterentwicklung, die es da geben soll, auf die ich eigentlich wirklich sehr, sehr händeringend warte, die dann noch kommen soll beim Depot selber. Und dann wird auch dieser Bereich kombiniert mit der Excel-Tabelle nochmal ein bisschen aufgewertet. Was ihr hier nicht seht, also ihr seht ja hier eine relativ deutliche Differenz, also 294.000 sind hier eben jetzt abgebildet, 311.000 sind hier in dieser Tabelle drin. Und wenn man dann hier mal ins Scalable-Depot reinguckt, dann ist es eben so, dass man hier einen Gesamtstand sieht. Also von daher, hier sind noch ein paar mehr Sachen drin, die in dieser Liste gar nicht so richtig reinpassen. Das sind insbesondere ETF- und Fondspositionen. Die kriegt man über dieses Ding nicht so vernünftig abgebildet, weil da bei Google Sheets sich was geändert hat. Jetzt hatte ich mit Christian letztens darüber gesprochen, dass er mir gesagt hat, nach dem Motto, dann kann ich auch einen Amsterdamer Börsenplatz nehmen, wo ich dann auch sage, irgendwo, da habe ich dann auch keinen Bock auf die Veränderungen bei der Struktur, wie Google der Meinung ist, seine Sheets abrufbar zu machen, dann auch noch permanent zu achten, das ist mir dann zu anstrengend. Aber von daher, also da geht ein bisschen was und wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie das für euch ist. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie das eigentlich auch funktioniert. Also ob ihr da auch wirklich selber scrollen könnt oder ob ihr da an meiner Ansicht, die ich eingestellt habe, gebunden seid. So soll das Ding auf jeden Fall dann vom Start ansehen. Und dann ist es für euch zumindest mal möglich, die ganzen DAX-Werte zu sehen und die Positionen nach Dividendenzahlungen dann natürlich immer angezeigt zu bekommen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich gar keine Lust habe, bei mir diese pauschale Dividenden-Reinvestitionsgeschichte zu aktivieren, weil ich dann immer in den Excel-Tabellen oder in den Sheet-Tabellen nachtragen müsste. Wenn ihr das nicht macht, sei nochmal an die DRIPS-Funktion im Scalable Broker erinnert. Das sind 2-3 Klicks und dann habt ihr permanent eure Dividenden reinvestiert. Weiter geht's im Fragenkanon. Matthias. Hallo zusammen. Ich schaue mir schon einige Zeit den Gesundheitssektor an und frage mich, wurde dieser wegen der ganzen KI-Euphorie übersehen oder übersehe ich etwas? Sie verdienen alle gut, zahlen Dividende, KGV ist historisch niedrig, spezielle Werte auf meiner Liste, listet ihr ein paar auf. Wann sollte man einsteigen oder aufstocken oder es lassen? Wir werden doch alle älter. Und das Thema Gesundheit hat hier auch schon eine Rolle gespielt. Ich habe ja genau damit angefangen. Ich habe vor ein paar Wochen mit Christian zusammen eine Sendung genau zu diesem Gesundheitsthema gemacht. Und dabei dann eben auch mal ein bisschen einzelne ETF-Positionen einfach mal genommen. Und dann habe ich eben auch gesagt, da werden, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, 40 oder 45.000 Euro werde ich da bis zum Jahresende investieren. Da läuft im Moment eine ganze Menge in die Sparpläne rein. Und was ich in der Tat auch noch machen muss, Matthias, was du schon getan hast, mit Abbott Laboratories, mit Medtronic, mit Pfizer und mit Boston Scientific Corporation, sind dann Unternehmen, sich selber mal anzugucken, die man für in der Tat günstig bewertet und so weiter hält. Bei mir ist es ja unter anderem eine Novo Nordisk, die mit dabei ist und auch noch das ein oder andere. Aber dazu wird es dann in der Tat auch noch eine Gesundheitssendung geben. Aber ich stimme dir voll und ganz zu bei der Einstellung dessen, dass das ein Markt ist, wo man eigentlich rein sollte. So, und jetzt sind wir in der Situation, dass ich Sebastians Frage als letzte mache, weil sie schnell geht, denn auf meinem Rechner, das seht ihr gerade nicht, ist noch ein anderes Meeting aufgepoppt, ein privates Meeting, was ich jetzt zumindest digital wahrzunehmen habe und deswegen muss ich hier zum Ende kommen. Aber ich komme zum Ende mit einer Gegenfrage. Sebastian fragt nämlich, wann kommt mal wieder eine Sendung zu den Sparplanaktien? Ja, also zur Erinnerung, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben, vor 2 Jahren wahrscheinlich, da haben wir mal die Top 50 Sparplanaktien bei Scalable durchdekliniert, über mehrere Tage dann auch die Sendung, wenn ich das richtig erinnere, ausgestrahlt. Und da ist einfach nur die Frage, wollt ihr sowas wieder? Dann schreibt es in die Kommentare. Oder sagt auch gerne, nee, die kurzatmigen Sparplanvermarkte können wegbleiben, brauche ich nicht. So, ist auch eine Aussage. Beides tut mir überhaupt nicht weh. Zeigt im Grunde genommen nur euer Interesse. Kann aber auch sein, dass wir das einfach mal in einer unserer nächsten E-Mails, in einer unserer nächsten Umfrage machen. Dafür ist es gut, wenn ihr bei uns im Verteiler seid. Und im Verteiler seid ihr dann, wenn ihr euch auf EchtGeldTV dafür anmeldet. Kriegt ihr alle Umfragen mit. Dann habt ihr alle Möglichkeiten, mal Entchen zu gewinnen oder Bonbondosen. Und das nächste Mal machen wir dann sicherlich auch wieder weiter mit den nächsten Fragen. 2 habe ich heute nicht geschafft. Da geht's unter anderem um Marvel Technology. Da geht's um die LVMH-Aktie. Das wird beim nächsten Mal dann kurz abgearbeitet. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch dann das Übliche. Bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt bei EchtGeldTV mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Heute aus Wien. Und wenn ich mir das richtig überlege, die nächste Sendung nehme ich auch aus Wien auf, weil ich in der kommenden Woche dann mal ein bisschen Urlaub mache und die dann eben schon von hier aus aufzeichne. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.